Ja, heute gibt es noch mal so einen kleinen Ausklang der Fasten- und Gebetswoche. Heute über Gebet zu predigen in dieser Zeit. Und ich habe diese Predigt genannt, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Sein Wort, was die Jünger zu Jesus sagen. Und dieses Wort hast du wahrscheinlich auch schon mal gelesen und naja, haben die Jünger eben gesagt, Herr, lehre uns beten. Oder einer hat es eigentlich genau gesagt. An der Stelle können wir es mal ranwerfen, hier aus Lukas 11, Vers 1 ist das. Und es ist ja schon mal nicht verkehrt, ne? In Lukas 11, Vers 1 steht, und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Naja. Ich will mit euch in die Situation mal ein bisschen genauer reingucken. Beten. Jesus hat gebetet, gut, hat er öfter getan, aber in diesem Vers verbindet sich das so ein Stück weit. Ne? Es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Und dann, als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger. Wir haben also den Moment, Jesus ist da am Beten und die bekommen das mit, gerade dieser eine Jünger bekommt das jetzt mit, wie Jesus betet. Und es wird ihm irgendwie aufgefallen sein, Jesus betet irgendwie anders. Ist irgendwie nicht so, wie er Gebete kennt, vielleicht auch selber Gebete spricht. Jesus betet irgendwie anders. Und nun könnte man natürlich sagen, naja gut, Jesus Christus, der Sohn Gottes, das war jetzt auch nicht weiter anzunehmen. Wenn Jesus betet, dann bebt der Himmel und die Erde gleich mit, ist doch klar, wenn Jesus betet. Und wahrscheinlich ist es auch so gewesen. Davon würde ich mal ganz stark ausgehen. Aber, dieser Jünger geht ja praktisch so einen Schritt weiter. Okay, eigentlich sagt er, kannst du uns das auch irgendwie beibringen? Können wir auch so beten? Und der Jünger versteckt sich so ein bisschen. Wenn man mal genauer liest, ne? Jesus hat aufgehört, dann sprach einer seiner Jünger zu ihm, ach Herr, lehre uns doch beten. So ein bisschen so eine Frage wie die, ich kenne da einen, der hat irgendwie da ein Problem mit einer Frau irgendwie, der interessiert sich für die, also nee, meine Sache ist das jetzt nicht so, aber der weiß jetzt nicht, wie er da jetzt Kontakt kommt und so, ich würde meinem Freund ja so gerne helfen, ich weiß jetzt nicht, was ich dem sagen soll und so, das ist dein Problem, nein, mir geht das nicht das Problem, so ein bisschen versteckt, ne? So ein bisschen versteckt ist er dabei, okay, kannst du uns das nicht beibringen und dann bezieht er sich auch noch auf Johannes den Täufer, Mensch, der macht das doch auch und da könntest du uns doch jetzt auch einfach mal ein bisschen was lehren. Und dann ist es interessant, das ist mir ehrlich gesagt auch erst im Zuge dieser Predigtvorbereitung aufgefallen, dass Jesus nicht nur einmal antwortet, sondern es gibt jetzt mehrere Blöcke, die folgen hier in Lukas 11, dass Jesus antwortet, als wenn Jesus gesagt hätte, endlich stellt mir mal einer diese Frage. Endlich sucht einer wirklich zu einem anderen Gebet zu kommen. Und vor diesem Hintergrund ist es interessant, jetzt einfach die nächsten Abschnitte mal ein bisschen anzuschauen. Das erste ist die Antwort von Jesus, dass er das Vater unser nennt. Mensch, so könnt ihr beten. Vater unser, der du bist im Himmel und so. Okay, also erstmal reinkommen. Weil warum haben wir eigentlich dieses von wie man betet? Warum ist denn das irgendwie, ja, was sagt man denn da eigentlich? Oder was sagt man, wenn man vielleicht schon ein paar Sätze gesagt hat, was sagt man denn dann weiter? Wie kann ich denn überhaupt beten? Bei mir hat es in den letzten Monaten irgendwie eine Renaissance des Vaterunsers gegeben. Ich bete das seit letzten Monaten irgendwie ganz bewusst. Und dann habe ich immer eine Passage aus dem Vaterunser und dann bete ich weiter, dann gehe ich zur nächsten Passage und bete dann auch mal irgendwie weiter und lasse mich ein bisschen vom Vaterunser ins Gebet nehmen und merke, wie mich das auch reinbringt. Und das ist natürlich schon mal ein Punkt. Was kann ich eigentlich beten? Und Jesus gibt diese Antwort, fang doch einfach mal mit dem Vater unser an. Und man könnte dann denken, dass dieses Gespräch dann schon vorbei ist oder Jesus fertig ist mit seiner Antwort. Aber eigentlich wird es dann richtig interessant. Denn ich würde mal sagen, jetzt kommt er zum Herzen. Ich lese mal weiter aus Lukas 11, die Verse 5 bis 8. Und er sprach zu ihnen, ne, Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Boote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Und Jesus setzt fort: Ich sage euch aber, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Die Geschichte vom bittenden Freund ist Jesu nächster Teil zu antworten. Denn was hemmt unser Gebet eigentlich auch? Warum können wir vielleicht nicht mehr so fließen und voller Feuer und so? Was sind für Dinge in unserem Herzen, die uns vielleicht hemmen? Und könnte es vielleicht sein, dass es manche Ecken in unserem Herzen gibt, wo man denkt, jetzt bete ich zu Gott und naja, jetzt komme ich eben auch noch. Jetzt komme ich eben auch noch. Mensch, Gott ist doch Gott und so schlecht geht es mir doch gar nicht und ach, jetzt komme ich auch noch. Weil dieses Gleichnis, was Jesus erzählt vom bittenden Freund, ist ja etwas von: Bitte, scheue dich nicht, denn derjenige, der den anderen da nachts rausklingelt oder rausklopft, dem wird das ja auch klar gewesen sein im Gleichnis. Was gehe ich dem anderen jetzt eigentlich auf die Nerven? Das kann man doch in der Mitte, in der Nacht nicht machen. Aber Jesus wählt genau dieses Beispiel. Als wenn er sagen wollte: Glaub nicht, dass du Gott auf die Nerven gehst. Und wenn ein einfacher Mensch schon nachts seinem Freund helfen könnte, wie viel mehr doch dann Gott, der gütig ist, der treu ist und der mächtig ist, dass der helfen kann. Lass dich doch nicht scheuen, lass dich doch nicht zurückziehen, als wenn deins jetzt nicht so wichtig wäre oder es Gott irgendwie noch nerven könnte. Jesus kennt ja uns Menschen ziemlich gut. Er kennt uns ja ziemlich gut. Warum wählt er genau dieses Gleichnis? Ich glaube, weil er uns gerade kennt und weil wir alle in unserem Herzen hier irgendwelche Dinge eben drin haben, wo wir tatsächlich uns schämen, wo wir uns nicht sicher sind, wo der Rückzug dann doch irgendwie auch eher der leichtere Weg ist. Und wie oft ist der Rückzug dann in puncto Gebet? Naja, ich kann ja morgen beten. Oder ich werde nicht gesetzlich sein, man muss ja auch nicht beten. Oder, was da nicht alles für Entschuldigungen kommen. Und unterm Strich steht dann aber: Kaum gebetet oder gar nicht gebetet. Manchmal erschrecke ich mich sogar über mich selbst. Dann gehe ich so durch gewisse Tage und als Pastor hast du natürlich immer wieder auch ein Stück mit Gebet zu tun. Ne? Das ergibt sich dann auch bei verschiedenen Terminen so und so weiter. Und trotzdem gibt es manchmal Tage, wo ich dann denke: Mensch, welche Rolle hat das Gebet wirklich gespielt? Hast du hier einen Termin gehabt und da dieses und jenes und das waren jetzt nicht schlechte Sachen oder so. Aber wo kommt es irgendwie unter die Räder? Kommt es zu kurz? Und nochmal, warum eigentlich? Und dazu möchte ich dich heute auch einladen, dass du dich fragst: Wo stehe ich mit dem Gebet? Nicht, weil du zwingend mehr beten müsstest oder so oder anders, sondern was ich glaube, dass Jesus derartig umfangreich antwortet, scheint es mir, das ist ein Kern. Kümmere dich darum, dass du Gebet wirklich findest, hineinwächst. Und wenn es heißt, lehre uns beten, ist ja irgendwie klar, okay, keiner ist da einfach so drin. Weil das kann man ja auch manchmal hören, ja, so, ich bin nicht so ein Typ und das ist ja nicht so meins und die kann das irgendwie anders und so weiter. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich gut beobachtet. Mir scheint es doch so, jetzt in den Jahren, wo ich in Gemeinde unterwegs bin, dass Leute zu Betern werden. Dass Leute sich entwickeln. Und dass die allerwenigsten einfach so vom Himmel fallen und dann die großen Beter sind. Sondern dass es wirklich etwas ist, dass man lernt, in das man hineinwächst. Und wie gut, wenn man das Jesus vielleicht mal gesagt hat, genau wie dieser Jünger hier: Herr, lehre mich beten. Herr, ich bring dir das. Und jetzt nicht aus irgendeinem Schuldgefühl, ich fühle mich immer schlecht, ich müsste ja mehr beten, sondern einfach aus dem: Es wäre doch so schön, wenn das mehr in meinem Herzen wäre. Betest du eigentlich gerne? Wie geht's dir damit? Ich möchte einen Tipp geben und der Tipp, mit anderen zusammen zu beten. Ich will das kurz erläutern, warum das so viel Sinn macht. Das Erste, wenn du mit anderen betest, ist irgendwie, wenn du Dinge zusammentust, fällt es irgendwie leerer. Es gibt irgendwie so ein Stück Rückenwind. Das zweite kann natürlich gut sein, dass da jemand dabei ist, von dem du was lernen kannst, der dich vielleicht inspiriert. Das dritte, was Jesus immer gern tut, er spricht durch Beten, er spricht untereinander. Da betet eine und plötzlich merkst du, dass Gott es gebraucht, zu dir zu sprechen. Oder es passiert auch in dir selber. Du betest und manchmal kann man sagen, okay, dass man sich selber ein Stück zuhört. Dass man sich vielleicht schon vorgenommen hat, für diesen Jesus zu beten, aber man betet und irgendwie hat man seinen Mund etwas sagen gehört, was man gar nicht so geplant hatte und merkt, Mensch, da hat der Herr in mir gewirkt. Und es kann natürlich auch ermutigen, gerade wenn wir gewisse Lasten haben, kann es auch echt schwer sein zu beten. Und wie ermutigend und hilfreich kann es sein, wenn dann der Bruder, die Schwester neben mir ist und wir beten zusammen, um sich da nicht rausdrängen zu lassen. Übrigens, das will ich kurz einfließen lassen, ich habe einen fast ein bisschen lustigen Satz gehört, dass jemand sagt, nein, ich muss nicht zum Gebetstreffen gehen, ich kann ja auch zu Hause beten. Das dachte ich, das fand ich irgendwie witzig. Warum? Ist natürlich richtig, dass man zu Hause beten kann und ich hoffe, das ist auch wirklich so, dass du zu Hause betest. Aber wenn ich mir mal die Bibel vorstelle oder sehe, sind da immer wieder Situationen, dass Menschen zum Gebet zusammenkommen. Und ich vermute ganz dringend, dass die auch ein Zuhause hatten. Ja? Ich vermute, dass die Menschen, von denen wir im Neuen Testament lesen oder auch im Alten Testament, und wenn es ein Zelt war, aber die hatten ein Zuhause, wo sie sehr wohl beten konnten, aber sie kommen zusammen, um zusammen zu beten. Ich habe ein paar Gedanken gesagt, dass es auch ganz logisch ist, naheliegend, dass wenn wir zusammen beten, dass das Effekte hat, die uns stärken. Und natürlich, dass es Gott gefällt. Und das ist ja ein Wert und Ziel in sich. Dinge zu tun oder auch miteinander zu tun, die Gott gefallen, weil es ihm eine Freude ist, wenn seine Gemeinde zusammenkommt und betet. Ich glaube, das ist eine der besten Dinge, die wir tun sollten. Und vielleicht ist das heute Morgen auch ein Wort für dich, dass du weißt, es gibt immer wieder mal ein Gebetstreffen und du denkst, tja, vielleicht wäre das auch für mich mal dran, dazuzukommen. Als ein Land, das du einnimmst, als etwas Schönes, in das du reinwächst, in etwas, was in deinem Herzen anfangen sollte, zu arbeiten oder vielleicht auch zu blühen, in das Gebet hineinzukommen. Ich komme wieder zu Lukas 11 und Jesus ist noch nicht fertig. Wie gesagt, es scheint mir so, als wenn Jesus sagen will, über Zeile hinweg, wie gut und endlich hat mir jemand diese Frage gestellt, lehre mich beten. Weil du musst es vom Herzen wollen, dass es nicht nur von außen irgendwie so ein Ding ist. Und das nächste, was Jesus nach dem bittenden Freund sagt, dass er Verheißung ausspricht. Und Jesus sagt, ab Vers 9, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer der bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Jesus spricht Verheißung aus, Erst das Beispiel, Vater unser. Als nächstes, der bittende Freund. Hey, wenn Menschen sich doch schon bewegen, glaub doch, dass dein Vater im Himmel sich bewegen lassen wird. Und jetzt kommt Jesus und spricht Verheißung aus. Und wenn Jesus was verspricht, wer anklopft, dem wird aufgetan, wer bittet, dem wird gegeben. Dann ist das auch so. Jesus hält Wort. Nach dem Motto, ja, es mag dir so und so gehen. Und du bist dir unsicher mit deinem Gebet. Aber halt doch die Verheißung aus Gottes Wort fest. Halt doch, was Jesus gesagt hat, fest. Jesus hält sein Wort. Ich glaube, dieses Bibelwort ist sehr bekannt. Deswegen gehe ich mal zum nächsten Punkt weiter. Jesus könnte jetzt ja fertig sein, oder? Es könnte doch jetzt genug sein, dass Jesus sagt, gut, jetzt hat er die Antwort bekommen. Aber Jesus hat noch ein Gleichnis. Oder eine Frage nach dem Herzen der Menschen um ihn herum. Es geht weiter. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihm einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet? Oder der ihm, wenn er ihm ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, die ihm darum bitten? Jesus packt noch einen hinter. Guck mal, ihr seid, er sagt jetzt böse, damit meint er, sind Menschen, die ohne Gott verloren sind, aber deswegen ist ja nicht trotzdem nur Hass und Zerstörung auf dieser Welt. Es gibt Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören, aber sehr wohl auch Liebe üben können, helfen können. Ja? Also, und darauf bezieht er sich. Guckt mal, wenn das schon so eigentlich möglich ist, nochmal, wie viel mehr von Gott, dem Vater. Ihr wollt eure Kinder nicht enttäuschen, ihr wollt versorgen, wie viel mehr euer Vater. Merkt ihr, wie Jesus Mut macht, Punkt, Schritt um Schritt? Finde diesen Weg, dass dein Herz mehr aufwachen kann, dieses Beten und auch vielleicht auch dieses Feuer des Gebetes zu finden. Immer noch steht diese, könnte man als eine Kopffrage, Herr, lehre uns beten, aber Jesus antwortet immer, ich spreche dein Herz an, dass in deinem Herzen sich etwas verändern kann, dass du anders betest, weil die Frage ist ja immer, zu wem betest du, was erwartest du von dem? Hört er sich das, was du sagst, dann eben auch noch an? Das, was du gesagt hast, okay, mal schauen, nichts Genaues weiß man nicht, ob was der Herr damit tut. Jesus möchte es zeigen, da ist dieser lebendige, liebende Gott, der es annimmt, der dein Gebet hört. Und der Schlusspunkt, hier ganz klein gelesen, ist es dann, und wie viel mehr wird er denen, die darum bitten, den Heiligen Geist geben. Und nimm das als letzten Punkt an dieser Stelle mit, wenn du dich vielleicht auch sagst, Mensch, wie kann ich beten, wie kann ich irgendwie auch das mehr glauben? Der Heilige Geist ist dieser von Jesus gegebene Beistand für uns, der dir in all diesen Dingen helfen will. Er will dich ermutigen, er will dich leiten. Jesus sagt auch, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, dass er dich an vieles Gutes erinnert. Denn so vieles wissen wir ja schon, aber denken wir auch dran. So vieles Gutes wissen wir schon, oder ist es uns aber nicht präsent? Der Heilige Geist ist uns gegeben. Bitte doch immer wieder darum. Bitte doch immer wieder, dass der Herr dich mit seinem Geist erfüllt. Ich persönlich mache das auch immer wieder. Aus diesem Blick, aus diesem Glauben, ja, mehr von dir, Herr. Leite mich ins Gebet. Führe mich, Herr. Wo stehst du jetzt heute Morgen, wenn du das alles hörst? Jesus scheint ja so, auf diese Frage zu antworten, auf diese Sache, Mensch, lehre uns beten, als wenn das Herz das größte Thema wäre. Nimm das für dich vielleicht heute ganz bewusst mit. Okay, wo steht mein Herz, dass dieser Bereich sich weiter auftun kann? Und vielleicht ist das Thema für dich auch schon ziemlich alt. Und dann möchte ich dir zum Schluss noch eine Verheißung von Jesus mitgeben. Das ist Matthäus 18, Vers 20, das haben wir auch für die Technik. So, Matthäus 18, Vers 20, die habt ihr schon rangeworfen, genau. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und vielleicht nimmst du das nochmal als eine Summe heute am Ende dieser Predigt. Mit dem bittenden Freund, mit dem Vater unser, mit dem Vater, der Gutes seinen Kindern geben will, mit den Verheißungen, die Jesus gibt. Als letztes, dass du sagst, ja, ich will schauen, wo kann ich im Hauskreis oder woanders mit anderen beten und werde auch diese Verheißung mir nochmal besonders mitnehmen und zu Herzen nehmen. Da bin ich mitten unter ihnen, dass Jesus da ist. Dass Jesus da ist. Da bin ich mitten unter ihnen. Lasst uns Jesus suchen. Und es ist der Hammer, Gebet zu erleben. Weil Gebet nämlich eigentlich überhaupt gar keine Einbahnstraße ist. Gebet ist interaktiv. Da geht was zwischenher. Und man kann dafür auch sensibler werden. Gebet ist eine wunderbare Sache. Die Gebets- und Fastenwoche ist jetzt, ich hätte fast gesagt, leider zu Ende gegangen, aber sie hatte auch die Seite, dass wenn man das mit Fasten, was ich was verbetet, ist ja auch irgendwann mal gut. Wenn so, es war eine sehr lebendige Zeit, aber wir werden das wieder machen. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr mal schauen, wann wir das konkret umsetzen. Aber ich möchte dich zum Schluss sagen, vielleicht musst du gar nicht so lange warten. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat jetzt die Passionszeit begonnen. Wir gehen auf Ostern zu. Und vielleicht sagst du, ja, das nehme ich doch in diese Zeit besonders mit hinein, im Blick auf Ostern. Das Thema Fasten und Gebet, vielleicht auch Impulse, die in dieser Zeit gekommen sind, dass du sie festhältst und sagst, ja, daraus möchte ich was machen, möchte im Gebet wachsen. Amen. Wir gehen langsam jetzt zum Abendmahl über und wollen ein Lied singen. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Und sieh es als eine Einstimmung, als einen Ruf zum Abendmahl.